Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackierbranche. Ich bin Elena Schüssler-Roggenhofer und gemeinsam mit Markus Füllers nehmen wir euch mit auf die Reise durch wertvolles Fachwissen, praxisnahe Beispiele und bewährte Methoden, die euren Lackier- oder Beschichtungsbetrieb zukunftssicher machen. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob ihr eine Inhouse-Lackiererei, ein Lohnbeschichter, ein Konzern oder ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen seid, denn Wissenstransfer ist für alle wichtig. Egal, ob ihr Mitarbeitende habt, die gerade erst anfangen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, hier findet ihr Inspirationen und Strategien, um Wissen effektiv zu teilen und zu erhalten. Los geht's mit der heutigen Folge!
Hallo Elena.
Hallo Markus.
Ja, wir zeichnen wieder einen Podcast auf.
Es geht schon wieder los.
Ja, es läuft tatsächlich gut, ne? Wir haben April recht erfolgreich abgeschlossen mit Abonnentenzahlen und Views. Das heißt, wir sind nach wie vor ziemlich happy. Die genauen Zahlen, da machen wir mal irgendwie eine Folge zu, wo wir mal über Zahlen, Daten und Fakten sprechen.
Was?
Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg, die 500 Abonnenten zu knacken. Und das ist
wow.
Schon ziemlich gut. Weiß noch nicht lange her, da haben wir über 200 gesprochen, ne? Also scheint ein interessantes Thema zu sein, was doch viele Leute interessiert.
Das ist schön. Und weil es so gut läuft und wir uns ja auch auf die nächste Stufe heben wollen, haben wir Fotos gemacht.
Ganz schön viele, ne?
1000 Stück. Und das war anstrengend und schön. Und ich sage es bewusst, es ist ein und kein Aber, denn es war wirklich diese Ambiguität der Dinge. Das heißt, es war auf der einen Seite anstrengend und gleichzeitig sehr schön.
Ich habe irgendwie so mein Leben lang vor Fotografen, um Fotografen herum immer einen großen Bogen gemacht, ne? Also wenn man mal Passfotos brauchte, ich habe das nie so richtig gerne gemacht. Aber der Tag da in Bielefeld, in einer coolen Location, mit klaren Ansagen, wie man sich zu positionieren hatte, wie man zu gucken hatte und was man machen sollte, das hat mir doch ziemlich gut gefallen, weil das ist genau das, was ich brauche. Ich habe da selber keine Kreativität, mir Gedanken dazu zu machen, wann ich denn jetzt wo die Hand in welche Richtung bewege und nach wo gucke. Und das hat Bock gemacht. Das war richtig gut.
Beste Fotografin.
Ja, tatsächlich. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und ich wusste nicht, wie schön Bielefeld ist. Die Location da am Lenkwerk ist echt schön.
Bis du Bielefeld von oben gesehen hast.
Ja, tatsächlich. Also ja, wir hatten ja auch wirklich echte Wechsel der Locations. Hatten Hintergründe und Vordergründe für alle Generationen. Ich hatte meine Klinkerwand, vor der ich Bilder machen konnte, damit es genauso aussieht wie im Podcast. Du hattest deine pinken Blüten.
Passend zu meinen pinken Haaren. Ja, für alle, die uns nicht sehen, ich habe nicht nachgefärbt. Im Moment bin ich blond. Das hat Gründe. Ich werde auch wieder pink, weil das ist mein Weg der Selbstinszenierung. Mein Personal Branding ist das. Genau, aber aktuell, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, bin ich blond. Aber ich hatte rosa Blüten mit rosa Strähne und es war ein perfekt Match. Es war wunderschön.
Und bunte Luftballons. Also du hast ja schon einige Bilder, hat es ja bei LinkedIn schon gegeben von uns. Also einige von den neuen Fotos. Und da ist ein Fundus dabei, da sind schon so ein paar richtige Knallerfotos dabei, wo wir mit Sicherheit auch nochmal sehr nette und tolle Posts so absetzen können. Da ist richtig was bei rausgekommen. Und dann wirklich die Bilder, die wir dann auf der Dachterrasse über Bielefeld machen konnten, das waren Connections, die du da hattest. Das war ja auch mehr zufällig, ne? Dass dann jemand sagt, ja, fahrt doch hoch, da oben ist ein Fitnessstudio, da könnt ihr auf die Dachterrasse gehen. War gut.
Das war super schön. Vielen lieben Dank auch dafür nochmal, dass wir die Location nutzen durften. Also ja, wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war wirklich ein rundum gelungener Tag.
Ja, und das ist tatsächlich dann der nächste Schritt in unser gemeinsames Business, was wir aufbauen in Sachen Wissenstransfer, dass wir jetzt auch mal wieder ein paar professionelle Fotos haben und nicht nur die Selfies, die wir dann mal gemacht haben, wenn wir hier in Riverside irgendwelche Aufnahmen machen und wir 50 Kilometer entfernt irgendwo vor der Kamera sitzen oder uns mal auf irgendeinem BVMW-Event in live und in Farbe treffen. Und jetzt können wir halt eben auch die Fotos nutzen, um dann halt unsere Dienstleistung, unser Angebot auch stärker an den Markt zu bringen, was wir denn mit dem Wissenstransfer vorhaben.
Und ich finde, das hat auch so super schön gezeigt, wie, also auf der einen Seite, wie kompatibel wir sind und auf der anderen Seite, wie unterschiedlich wir auch sind. Es sind Bilder dabei, die sprechen einfach Bände, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Charaktere sind. Und diese Diversität, die macht uns, glaube ich, auch einfach aus. Also wenn ihr ein bisschen mehr über unsere Diversität erfahren wollt, dann lasst uns doch einen Kommentar da oder ein Feedback. Und im Zuge dessen abonniert doch gleich die Glocke.
Ich bin völlig geplättet. Das war das allererste Mal, dass wir das jetzt zu Beginn geschafft haben.
So nämlich.
Super, perfekt.
Wir haben viel über Fehler und Fehlerkultur, die wir nicht Fehlerkultur nennen wollen, sondern Erfahrungskultur gesprochen in den letzten 2 Wochen. Und ich dachte, ich lerne aus den Fehlern und wende das direkt an.
Super, perfekt. Ich bin begeistert.
Ja, das ist aber gar nicht unser Thema heute, denn wir feiern eine Premiere. Wir wollen nämlich eine Live-Reaction machen. Ich bin schon ganz gespannt, du. Wir haben diesmal wirklich wieder ein Konzept. Und ich bin gespannt, ob das so aufgeht.
Ja, wir greifen auf eine Podcast-Folge zurück, die jetzt drei Wochen her ist. Ungefähr. Und zwar auf das Interview, auf das Gespräch, was wir gemeinsam mit Dina Reit hatten zum Thema Unternehmensnachfolge. Und Dina hat in dem Gespräch sehr authentisch und offen darüber gesprochen, wie sie mit ihrem Vater gemeinsam die Unternehmensnachfolge organisiert hat. Und für uns sind jetzt im Nachgang da so ein paar Dinge heraus entstanden, über die wir jetzt heute ein bisschen tiefer sprechen wollen, weil dort war ein ganzer Werkzeugkasten aus Elenas Werkzeugkasten Wissenstransfer dabei. Und das wollen wir heute thematisieren.
Genau, und wir versuchen auch immer wieder mal zwischendurch so den Bogen hin für die Lackwelt zu kriegen. Das heißt, dass wir auch da nochmal einen Blick drauf werfen, wie sehen denn solche Methoden vielleicht auch in der Oberflächentechnik aus.
Genau.
Und ich schlage vor, wir starten chronologisch. Also wir haben uns Schnipsel rausgesucht, über die wir kurz sprechen wollen. Und für alle, die die Folge vielleicht auch nochmal hören wollen, hört doch nochmal rein. Da werdet ihr dann die Schnipsel wiederfinden. Deswegen gehen wir jetzt auch einfach in chronologischer Reihenfolge durch. Macht sicherlich nochmal viel mehr Sinn, wenn man das Ganze im Kontext hört. Aber hier soll heute wirklich der Fokus nochmal auf die Wissenstransfermethoden gebracht werden. Und deswegen starten wir jetzt doch gleich mit dem ersten ganz kurzen Input.
Also die ersten 2 Monate habe ich mich quasi bei meinem Vater einfach ins Büro gesetzt und dem zugeguckt.
So, ins Büro gesetzt und zugeguckt. Im Fachjargon nennt man Shadowing. Das heißt einfach quasi, ja, der Schatten sein, kommt aus dem Englischen. Und im Prinzip wirklich dieses Klassische, wie man das kennt von früher, vielleicht auch wirklich aus den Ausbildungen. Azubi setzt sich daneben oder hinten dran und guckt wirklich die ganze Zeit über die Schulter, was macht denn die Person, die ihr Wissen geben soll, denn den ganzen Tag da. Und bevor wir da nochmal kurz reingehen, möchte ich noch einen kleinen Teil vorspielen, nämlich Folgendes.
Und das war kein guter Weg. Also ich hatte furchtbar hohe Erwartungen dann an mich selber, denen ich nicht gerecht werden konnte, weil ich halt einfach überhaupt nicht die Erfahrung hatte. Und er hatte mir Jahrzehnte voraus. Und ich musste es erstmal alles lernen.
So, und da sind wir jetzt, nämlich bei dem großen Thema, inwiefern kann Shadowing überhaupt funktionieren oder wann kann es funktionieren? Und jetzt, gerade um es noch einmal kurz in den Kontext zu betten, es ging wirklich darum, ja, die Gesamtunternehmensübergabe über diese Methode zu machen. Und wie Dina dann ja auch schon richtig gesagt hat,
das hat nicht funktioniert. Warum? Letztlich bettet sie es ja selber schon in den Kontext ein. Es war so viel. Ihr Vater hatte jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung ihr im Voraus. Und das einfach nur, während man über die Schulter guckt, aufzuarbeiten und selber zu erlernen, ist quasi unmöglich und super frustrierend. Hast du sowas schon mal in einem deiner Prozesse miterlebt, dass sowas passiert ist?
Absolut. Beste Beispiel dafür ist, wo man halt eben über Shadowing lernen kann, wenn die Grundlagen gesetzt wurden. Also wenn man das in kleinen Portionen macht, ist die manuelle Nasslackierung, also das Lackieren von komplizierten oder auch von einfachen Bauteilen, dass sich ein Auszubildender oder eine Auszubildende hinter den erfahrenen Lackierer stellt. Der lackiert sein Bauteil völlig routiniert. Das Bauteil kommt in die Kabine, der nimmt seine Lackierpistole, dreht da so ein bisschen an den Knöpfen rum und fängt dann an zu lackieren, guckt ab und zu mal ein bisschen, geht in die Knie, spiegelt die Oberfläche aus, lackiert ein bisschen weiter und irgendwann ist nach 3 Minuten die Lackierung fertig. So, das kann er sich dann jetzt eine Stunde anschauen, das kann er sich den ganzen Tag anschauen, das kann er sich eine ganze Woche anschauen. Wenn ihm dann die Pistole in die Hand gedrückt wird und gesagt wird, so, jetzt mach mal nach, dann wird das nicht funktionieren. Dann fließt der Lack runter, dann sind die Lacktröpfchen, dann gibt's Gardinen, dann gibt's Läufernasen, der Verlauf ist nicht da und die Lackierung sieht schlecht aus. Und das ist so ein typisches Thema aus der täglichen Ausbildungspraxis in den Betrieben. Wenn die Grundlagen, die theoretischen Grundlagen nicht bekannt sind, wenn nicht erzählt wird, welche anderen Zusammenhänge auch noch einen Einfluss auf das Lackierergebnis haben, dann hilft es nicht, sich daneben zu stellen und zuzugucken und es dann anschließend nachzumachen, sondern dann ist vorher erst noch ganz viel andere Grundlagenarbeit erforderlich.
Genau, wir kommen jetzt später auch nochmal auf einen Punkt, wo diese Methode dann wunderbar funktioniert hat. Da können wir vielleicht auch nochmal den Vergleich ziehen. Ja. Aber gehen wir doch mal zur nächsten Wissenstransfermethode und starten mit folgender.
Und wir haben es so gemacht, dass ich mit jedem bei uns im Unternehmen gearbeitet habe, also sowohl in der Produktion als auch in der Buchhaltung. Und dann gemündet hat das wirklich in einem Jahr, in dem ich nur in der Konstruktion gearbeitet habe, um mir eben dieses fachliche Wissen drauf zu schaffen, um auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ja, und natürlich auch, dass du die Leute besser beraten kannst, die Kunden, dass du mit den Leuten hier im Unternehmen auf Augenhöhe sprechen kannst. Also
genau. Im Prinzip haben wir da jetzt 2 Methoden. Das eine ist Job Rotation, also eigentlich eine klassische Ausbildung, ne? Ich habe eine Industriekauffrau-Lehre gemacht und da bin ich auch die einzelnen Stationen durchgegangen. Ich habe in Produktion, Lager, Qualitätssicherung angefangen und bin dann in die verwalterischen Tätigkeiten gegangen. Aber um einfach dieses Gesamtunternehmen und das Produkt und was da gemacht wird zu verstehen, bin ich wirklich ja auch die einzelnen Abteilungen im Prinzip durchlaufen. Und nichts anderes erzählt sie da auch, dass sie genau das gemacht hat und es mündet in einem Jahr, in dem sie in der Abteilung Konstruktion gearbeitet hat, um sich, das sagt sie selber ja auch, Fachwissen drauf zu schaffen. Und was hat sie gemacht? Letztlich ist sie da schon in diesem Punkt Learning by Doing, ne? Also wir reden immer wieder davon, wir können Wissen nur aufbauen durch die eigenen Erfahrungen. So funktioniert es mit dem Lernen ja auch. Wir müssen Dinge tun, um sie dann zu lernen. Und genau das hat sie gemacht.
Ja, es sind nur Lackierprozessen auch. Wenn man sich so einen Gesamtprozess anschaut, der mit der Teilebestückung, mit der Kontrolle der Anlieferqualität, dann mit der Vorbehandlungsanlage, mit der Entfettung, mit der Reinigung, mit dem Lackierprozess und mit der Trocknung und Qualitätskontrolle einhergeht, dann ist das genau das, was man im innerbetrieblichen Ausbildungsrahmenplan definiert. Dann durchläuft man die gesamten Stationen. Und das gilt natürlich nicht nur für die berufliche Erstausbildung, das gilt ja für jeden neuen Kollegen, jede neue Kollegin, die anfängt, jeden Quereinsteiger, der kommt, der erstmal einmal den gesamten Prozess durchlaufen sollte und durchlaufen muss, um ja Learning by Doing die Themen kennenzulernen.
Genau. Jetzt ist aber ja das selber Erlernen und Tun manchmal auch daran geknüpft, dass ich mir erstmal Input von irgendwo holen muss. Und da hören wir jetzt vielleicht direkt mal in die nächste Methode rein.
Die Auftragsbestätigung ist geschrieben. Die Kundenanforderungen kommen in die Konstruktion rein, dann arbeitet die Konstruktion, erstellt das 2D-Modell, macht dann, das 3D-Modell, daraus dann die technischen Zeichnungen, die abgeleitet werden. Und von diesen technischen Zeichnungen geht es dann in die Produktion und da wird dann gebaut. Ja, also wirklich super essentiell bei uns im Unternehmen. Und ich kam also dahin und hatte erstmal gar keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich als erstes einen externen Schulgang gemacht, also wo jemand mir erstmal überhaupt erklärt hat, wie funktioniert diese Software.
Das heißt, erstmal den Weg über, ich hole mir von extern Hilfe, wenn es mir von intern niemand beibringen kann. Schulung, ganz klassische Wissenstransfermethode, funktioniert ja oftmals auch ganz gut, der kommt sicherlich immer auch ein bisschen auf die Schulung drauf an, aber das ist das, was ich mir ja sehr gut einkaufen kann, wenn das Wissen nicht im eigenen Unternehmen zur Verfügung steht. Und ich finde, da kann ich den Ball ja auch direkt zu dir geben, Markus, weil das machst du ja unter anderem auch.
Ja, also das ist dann immer so ein Thema, ich persönlich bin natürlich ein Freund von Inhouse-Schulungen, die dann auch maßgeschneidert auf die internen Bedürfnisse zugeschnitten sind, als dass man so allgemeingültige Schulungen erfährt. Ich habe heute den Eindruck, viele reisen sowieso nicht mehr gerne, also das nimmt der Anteil sowieso ein bisschen ab. In der Vergangenheit war es dann schon noch eher so, dass man immer mal froh war, wenn man mal 2-3 Tage raus konnte zum Lackhersteller, einfach auch mal eine andere Stadt gesehen hat. Und dann war das genau das Programm, was alle durchlaufen haben. Das waren dann auch Schulungen, die regelmäßig angeboten wurden und wo dann letztendlich ja Fachwissen aufgebaut werden kann, was man dann anwenden kann, wenn man dann Prozesse durchläuft.
Ich glaube, in der Lerntheorie wird das als das Gießkannenprinzip erklärt. Du nimmst die Gießkanne mit diesem Aufsatz, wo dann dieser ganze diese Brausekopf sozusagen da drauf ist und es geht dann in die Leute rein und so funktioniert es natürlich nicht. Also ich glaube, klassisches Beispiel war früher immer diese Excel-Schulung, die dann jeder machen musste, egal ob die Person das nutzte oder nicht. Aber es gibt jetzt erstmal per se hier eine Excel-Schulung. Und so funktioniert ja Lernen gar nicht, weil wenn ich da für mich ja auch keine persönliche Relevanz drin sehe, dann werde ich mir das vermutlich auch nicht merken, habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Und deswegen finde ich gut, dass du den Aspekt gesagt hast, du bist ein Freund davon, dass halt das Inhouse abgedeckt wird, um es auf die internen Themen natürlich hinzulenken. Sowas können externe TrainerInnen ja auch machen, wenn sie sich lang genug mit dem Unternehmen zum Beispiel schon beschäftigt haben oder Unterlagen zugeschickt bekommen haben und die dann aufbereiten. Also im Grunde genommen, ich glaube, es gibt einfach so Themen, die kann man total gut extern vergeben. In dem Beispiel von Dina hatten wir ein CAD-Programm. Ja. Und das ist nichts Betriebsinternes. Ne? Also um da sich erstmal die Software drauf zu schaffen, finde ich super. Mach irgendeinen Kurs oder ein E-Learning oder irgendwas. Ne? Mhm. Aber wenn es wirklich dann mehr in die Richtung Prozessgestaltung, interne Prozesse, was ist da wichtig und so weiter, welches Fachwissen benötige ich da, dann macht es sicherlich Sinn, da ja auf mehr interner zurückzugreifen. Ja. Ja, jetzt hat man nicht immer die Möglichkeit, auf eine Schulung zurückzugreifen, zumindest nicht mit einem externen Trainer. Aber auf was man ganz oft zurückgreifen kann, sind Videos.
Wobei, da habe ich mir im Vorhinein, um so nicht ganz blöd anzukommen, schon so ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie diese Software funktioniert, ja, wo so Leute so First Steps in diesem CAD-System, ja, das habe ich mir schon mal angeschaut.
So, YouTube-Videos. Videos generell, ganz tolle Grundlage. Habe ich sämtliche Häkelsachen mir selber mit beigebracht. Videos im Lack-Kontext. Spielt das schon eine große Rolle?
Ja, ich antworte mal mit dem klassischen Jein. Also, es gibt ziemlich gute Videos im Lack-Kontext, die einzelne Bausteine sehr gut erklären. Es gibt aber auch gute Image- und Firmenvideos, wo ganze Prozessabläufe professionell in Szene gesetzt wurden, wo dann auch Themen erklärt werden. Also ich habe jetzt ganz konkret ein Video im Kopf, das ist als Simulationsvideo mal erzeugt worden von einem großen Beschichtungsunternehmen, wo der gesamte Vorbehandlungsprozess sehr gut erklärt wird, bis hin zur kathodischen Tauchlackierung und den Trocknungsprozessen, wo man dann tatsächlich sich einmal so einen gesamten Lackierprozess anschauen kann. in dem oder auf dem entsprechenden YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt, gibt es sehr gute Sachen. Es gibt gute Schulungsvideos für Mess- und Prüfgeräte, wo man halt eben lernen kann, wie man eine Haftfestigkeitsprüfung mittels Gitterschnitt durchführt. Was muss man beachten, wenn man eine Viskositätsprüfung für den angemischten Nasslack durchführt? Also da gibt es sehr gute Videos. Es gibt aber natürlich bei YouTube, und das ist natürlich das Problem der Plattform, auch ganz viel privat gemachte Videos, wo dann auch teilweise ziemlicher Blödsinn erzählt wird. Mhm. Da muss man schon die Spreu vom Weizen trennen.
Ja, das heißt, auch da gibt es aber die Möglichkeit, also wenn wir vielleicht auf die Wissenstransfermethode oder Wissensdokumentationsmethode zurückkommen, nämlich das Video, gibt es ja unterschiedliche Plattformen, A, die man benutzen kann, aber B, gibt es ja auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn wir interne Prozesse haben, die wir irgendwie dokumentieren sollten, weil es sind Schlüsselprozesse oder es sind kritische Prozesse, und es wäre blöd, wenn dieses Wissen verloren geht und der einfachste Weg ist vielleicht einfach ein Video zu drehen, kann man das Ganze ja auch intern abbilden und das dann sich seine eigene YouTube-Basis sozusagen aufbauen, ne?
Zum Beispiel für eine Titration.
Zum Beispiel. Das ist immer wieder Thema hier.
Und irgendwann finden wir dann nochmal das Video, wo du die Vorwarnungsanlage titrierst und das dann als Standardvideo bei YouTube eingestellt wird.
So nämlich. Okay, schauen wir mal auf eine weitere Methode.
Und dann hatte ich während der ersten Zeit in der Konstruktion eben andauernd irgendeinen Kollegen neben mir sitzen, der dann eben meistens aus der Produktion kam. Und er dann da saß und dann mir erklärt hat, nee, also, keine Ahnung, da brauchen wir mehr Platz und so ein Kabel, das muss ja eine Kabelbiegung haben und ein Langloch ist XY und also sowas.
Genau, und da gehen wir jetzt in einen Unterschied. Das ist nämlich nicht Shadowing, auch wenn da jemand daneben gesessen hat. Hier geht es wirklich aktiv darum, Feedback zu bekommen und daraus dann in der Situation schon zu lernen. Also wir gehen mehr in eine Mentorin-Situation. Also die Wissenstransfermethode an der Stelle ist das Mentoring. Gibt's übrigens auch andersherum. Mentoring kennt man ja klassischerweise. Erfahrene Mitarbeitende geben ihr Wissen weiter und unterstützen nicht so erfahrene Mitarbeitende. Gibt es auch als Reverse Mentoring, also gerade wenn es irgendwie darum geht, frische Perspektiven in etwas reinzubekommen, dass auch jüngere Generationen, jüngere Mitarbeitende, weniger erfahrene Mitarbeitende, die erfahrenen Mitarbeitenden coachen. Und genau, Mentoring ist an der Stelle die Wissenstransfermethode. Finde ich super spannend, weil wir haben jetzt schon ein ganzes Potpourri an Wissenstransfermethoden. Und die sind ja ganz intuitiv passiert, ne? Also es gab da ja niemanden, der gesagt hat, so du machst das jetzt über diese Methode und über diese Methode. Also das ist etwas, was ja ganz alltäglich ist. Unternehmen sind sich das nur gar nicht so bewusst.
Ich fand das schon ganz spannend, wie du die Idee hattest, aus dem Gespräch mit Dina genau diese Themen zu extrahieren. Mir ist das natürlich in der Form auch gar nicht so bewusst gewesen. Ich fand, das waren authentische Schilderungen, wie sie diesen Unternehmensnachfolgeprozess organisiert hat. Auch alles Dinge, die sehr logisch geklungen haben. Und du zupfst da jetzt die ganzen Methoden raus aus dem Wissenstransfer und aus dem Wissensmanagement. Finde ich total cool.
Gut, dann gehen wir jetzt auch noch in eine Wissenstransfermethode, die wir am Anfang nämlich schon hatten, um den Rahmen hier zu bilden, nämlich das Shadowing und warum und wie das Ganze funktioniert hat.
Genau, also erstmal, wie gesagt, viel von meinem Vater finde ich sehr gut, was er macht. Natürlich bin ich trotzdem nicht sein Klon. Und wie ich an die Führung rangegangen bin, war so, dass ich erstmal ganz viel einfach bei ihm nebendran saß. Also ich habe mich bei Personalgesprächen saß ich daneben, wenn wir Leute vielleicht rekrutiert haben, saß ich daneben, mein Vater hat die Fragen gestellt und hinterher haben mein Vater und ich dann darüber gesprochen. Wie fandest du das? Was war dein Eindruck? Und dann habe ich eben meine Gedanken geteilt, mein Vater, und wir haben darüber gesprochen und das hat mir schon viel geholfen. Ja? Oder weil mein Vater dann gesagt hat, so Dina, jetzt muss ich mal ein Gespräch XY führen, dann hat er eben vorher dann mir gesagt, so, also Dina, also hat er mich zur Seite genommen, jetzt müssen wir da und darüber reden, das ist mein Ziel und ich werde da jetzt so und so vorgehen. Und dann haben wir das Gespräch eben geführt. Und dann mit der Zeit war es dann so, dass ich eben mehr Führung übernommen habe. Das heißt, vielleicht dann haben wir erstmal zu zweit das Gespräch geführt und dann irgendwann habe ich eben die Hauptgesprächsleitung gemacht und mein Vater ein bisschen weniger. Und irgendwann war mein Vater einfach gar nicht mehr dabei bei den Gesprächen.
Und da haben wir jetzt wirklich so diese Situation, wo es so ein fluider Prozess vielleicht auch ist, von Shadowing hin zu Mentoring, weil wir am Anfang ja die Situation haben, sie sitzt daneben, sie schaut sich das an, wie macht mein Vater das, wie läuft das Ganze hier? Und dann reden sie aber trotzdem im Nachgang zumindest drüber, was sind die Perspektiven, was ist die Meinung, aber sie agiert ja noch nicht aktiv in der Situation. Und das ist so ein Schritt-für-Schritt-Prozess dann gewesen, dass man das dann ein bisschen umgedreht hat, wir reden vorher drüber und dann mach du das mal. Und dann ist er jetzt vielleicht auch gar nicht mehr mit dabei. Und da, finde ich, sieht man auch ganz schön, dass sowas dann im Gegensatz zum Anfang, wo wir die Situation hatten, ich gucke nur zu und soll daraus lernen, das funktioniert hier nicht, hinzu, ich schaue mir einen Teilaspekt an und dann gehen wir in so eine Mentoring-Situation rein. Und da hat es nämlich dann wunderbar funktioniert, ne? Also auch da wieder dieses, es sind zwei Komponenten vielleicht auch. Das eine ist wirklich dieses klassische Feedback geben und miteinander darüber kommunizieren. Meist kommen dabei ja dann auch irgendwie die Gedanken und Inspirationen, wenn man drüber spricht. Aber auf der anderen Seite auch dann das selber machen und nicht nur abgucken und dann irgendwann ins kalte Wasser springen. Genau. Und das finde ich super spannend. Also um es vielleicht nochmal abzurunden, weil wir sind hier schon auch ganz schön am Limit. Es gibt einfach unfassbar viele Wissenstransfermethoden, die Unternehmen schon ganz intuitiv nutzen, sich dessen nur gar nicht bewusst sind. Und es geht beim strukturierten Wissenstransfer eigentlich nur darum, im Vorfeld zu identifizieren, welches Wissen ist denn hier transferrelevant, um denen dann die Transfermethoden zu geben, die dazu passen. Und ich finde, das nimmt nochmal so ein bisschen die Angst, sich dem Thema zu stellen, weil vieles wird ja einfach schon gemacht. Es muss halt nur strukturiert gemacht werden, damit wir für den Worst Case, jemand scheidet aus, einfach vorbereitet sind.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten ja in einer der vorherigen Folgen auch schon mal angekündigt, dass wir nochmal eine Folge machen, wo wir über Zeiten und über Aufwände sprechen, die Wissenstransfer bedeutet. Und das hat heute, glaube ich, schon mal so ein bisschen den Weg bereitet, dass deutlich wird, viele Dinge gibt es eigentlich schon, sind da. Sie müssen halt nur in die richtige Ordnung gebracht werden. Und dann funktioniert das relativ einfach, wenn die Beteiligten wollen und dürfen.
Und ich finde, und dürfen und können. Und dann auch noch machen. Oh mein Gott. Aber mehr dazu erfahrt ihr im Besser Lackieren Podcast. Hört doch rein.
Genau. Ja, den damit verlinken wir tatsächlich Ende. Mal, den verlinken wir unten in den Shownotes. Ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Der eine oder andere hat ihn vielleicht gehört, der eine oder andere hat es gar nicht mitbekommen. Es gibt noch eine Folge, die das nochmal alles recht gut zusammenfasst. Und in den Shownotes gibt es dann den Link zum Besser Lackieren Podcast.
Und damit bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne, zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.